Buch 1, Kapitel 4. Die Kunde von Gott wird durch Unwissenheit und Bosheit unterdrückt und verderbt. Die Erfahrung bezeugt, dass Gott in alle Herzen den Keim der Religion hineingelegt hat. Aber es ist doch unter 100 kaum einer, der da hegt und pflegt, was er empfangen hat. Nicht ein einziger, in dem es zur Reife käme, geschweige denn Frucht brächte zu seiner Zeit. Die einen verlieren sich im Aberglauben, die anderen werden mit Absicht und bösem Vorsatz von Gott abtrünnig. Aber alle weichen sie von der wahren Gotteserkenntnis ab. Auf diese Weise bleibt keinerlei wahre Frömmigkeit in der Welt bestehen. Wenn ich davon sprach, dass einige aus Irrtum in Aberglauben versinken, so ist meine Auffassung nicht etwa, ihre Torheit spräche sie von ihrem Vergehen frei. Denn mit ihrer Blindheit geht fast immer stolze Eitelkeit und Trotz zusammen. Solche Eitelkeit und Hoffart zeigt sich darin, dass die elenden Menschen, wenn sie Gott suchen, nicht über sich hinausdenken, wie es sein müsste, sondern ihn nach dem Maße ihres fleischlichen Wahnwitzes messen, alle gründliche Nachforschung unterlassen und in eitles Gedankenspiel sich verlaufen. So ergreifen sie ihn nicht, wie er sich offenbart, sondern bilden sich ihn ein, wie sie ihn in ihrer Vermessenheit ersonnen haben. Ist aber dieser Abgrund erst aufgerissen, so müssen sie, wohin sie auch den Fuß setzen, immer neu ins Verderben stürzen. Wie sehr sie sich auch um den Gottesdienst und Gehorsam mühen, sie vermögen Gott nichts Rechtes darzubringen, denn sie dienen ja gar nicht Gott selbst, sondern an seiner Statt dem Gebild und Traum ihres Herzens. Diese Verkehrtheit rügt Paulus klar und deutlich, wenn er sagt, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Vorher spricht er davon, wie sie eitel geworden sind in ihrem Denken. Aber damit keiner sie etwa für unschuldig erkläre, fügt er hinzu, sie würden mit Recht verfinstert, weil sie sich ja nicht in den Schranken der Nüchternheit hielten und in unrechter Anmaßung selbst die Finsternis herbeigeholt und sich gar in wahnsinnigem und verkehrtem Übermut mutwillig verblendet haben. Daraus ergibt sich, dass ihre Torheit unentschuldbar ist, denn sie entstammt nicht nur eitler Neugierde, sondern der bösen Lust, mehr zu wissen, als dem Menschen verstattet ist, und dem falschen Selbstvertrauen. Wenn nun David von den Gottlosen und Toren sagt, dass sie in ihrem Herzen sprechen, es ist kein Gott, so bezieht sich das in erster Linie auf die, welche das Licht der Natur auslöschen und sich mutwillig selbst betäuben, wie wir späterhin sehen werden. So sehen wir viele, die durch freche und zur Gewohnheit gewordene Sünde verhärtet sind, wie sie wütend jeden Gedanken an Gott von sich stoßen, der sich ihnen doch von Natur ungewollt aufdrängt. Um solche ihre Wut desto abscheulicher hervortreten zu lassen, stellt David derartige Leute als Gottesleugner dar. Nicht, weil sie Gottes Dasein schlankweg bestreiten, sondern weil sie ihm Richtergewalt und Vorsehung absprechen und ihn als müßiges Wesen in den Himmeln eingeschlossen denken. Denn nichts steht mit Gottes Wesen weniger im Einklang, als wenn man behauptet, er habe die Weltregierung niedergelegt und dem blinden Zufall anheimgegeben, sei deshalb blind gegen die Übeltaten der Menschen, so dass sie ungestraft sündigen könnten. Wer also unbekümmert um das himmlische Gericht seinen Lüsten lebt, der leugnet tatsächlich das Dasein Gottes. Und das ist Gottes gerechte Vergeltung, dass er die Herzen unempfindlich macht, so dass die Gottlosen, nachdem sie zuerst die Augen geschlossen haben, nun auch mit offenen Augen nicht mehr sehen. David erläutert selbst an einer anderen Stelle aufs Beste seinen Spruch, wenn er sagt, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen, oder wenn er zeigt, wie sie sich in ihren Missetaten recht gefallen, weil sie sich einreden, Gott hat's vergessen, er wird's nimmermehr sehen. Obwohl sie also nicht daran vorbeikommen, irgendeinen Gott anzuerkennen, machen sie doch seinen Ruhm zunichte, indem sie seine Macht bestreiten, wie nämlich nach dem Zeugnis des Paulus Gott sich selbst nicht verleugnen kann, weil er sich ja stets gleich bleibt. So trifft jene Menschen mit Recht das Urteil, Leugner Gottes zu sein, wenn sie aus ihm einen toten und eitlen Götzen machen. Es ist aber auch noch dies zu bedenken. Gewiss kämpfen sie gegen ihr eigenes Empfinden und möchten gern Gott aus ihm hinausdrängen und ihn auch im Himmel abschaffen. Aber sie können doch mit ihrem ganzen Trotz nicht hindern, dass er sie zu Zeiten vor sein Gericht zieht. Trotzdem lassen sie sich von keiner Furcht in ihrem rasenden Ansturm gegen Gott hemmen. Und deshalb herrscht in ihnen offenbar, solange dieser blinde Trotz sie fortreißt, ein geradezu viehisches Vergessen Gottes. So verschwindet auch die eitle Beschönigung, die einige Menschen ihrem Aberglauben zu gewähren pflegen. Sie bilden sich nämlich ein, es sei schon genug, wenn der Mensch sich irgendwie um die Religion bemühe, auch wenn dieses Bemühen noch so unsinnig sei. Dabei denken sie nicht, dass die wahre Religion dem Willen und Wink Gottes als einer unwandelbaren Richtschnur angemessen sein muss. Denn Gott bleibt sich immer gleich. Er ist doch kein Gespenst, kein Fantasiegebilde, das sich jeder nach seinem eigenen Dünken gestalten könnte. Und es ist ja auch augenfällig, mit was für lügnerischen Trugbildern der Aberglaube Gottes spottet, gerade wenn er ihm am eifrigsten dienen will. Denn er nimmt das auf, woran Gott nach seinem eigenen Zeugnis gar nichts liegt. Was er aber verordnet hat und was ihm wohlgefällt, das verachtet er oder verwirft es gar unzweideutig. Denn wer einen selbst ersonnenen Gottesdienst einrichtet, der treibt Dienst und Anbetung seines eigenen Hirngespinstes. Er würde nämlich gar nicht wagen, mit Gott auf solche Weise Possen zu treiben, wenn er nicht zuvor einen Gott erdacht hätte, der seiner freventlichen Narrheit entspräche. Deshalb erklärt der Apostel eine solche schwankende und irrige Meinung von Gott für Unkenntnis Gottes. Zu der Zeit, da ihr Gott nicht erkanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Oder an anderer Stelle sagt er von den Ephesern, sie seien zu der Zeit, wo sie abseits von der rechten Gotteserkenntnis gelebt hätten, ohne Gott gewesen. Bei solchem Zustande verschlägt es nun wenig, ob man sich bloß einen einzigen Gott erdichtet oder mehrere. Denn die Entfernung und der Abfall von Gott sind Tatsache. Und wenn man ihn verlassen hat, so bleibt nichts übrig als ein greuliches Götzenbild. Wir können zum Schluss nur mit Latstantius feststellen, keine Religion ist die rechte, die nicht mit der Wahrheit im Bunde steht. Dazu kommt nun noch eine weitere Sünde. Man macht sich nur noch unter Zwang Gedanken über Gott, sucht seine Nähe nur widerstrebend, genötigt. Und auch dann kommt es nicht zur freiwilligen Gottesfurcht, wie sie die Achtung vor Gottes Majestät mit sich bringt, sondern bloß zu knechtischer, erzwungener Angst vor Gottes Gericht. Dem kann man nicht entgehen. Er schrickt aber vor ihm und will nichts mit ihm zu tun haben. So passt auf die Gottlosigkeit und auf diese allein der Ausspruch des Statius: Die Furcht habe zuerst in der Welt Götter gemacht. Wer sein Herz von der Gerechtigkeit Gottes abwendet, der weiß zwar, dass ein Gericht besteht, die Gesetzesübertretung zu ahnden, aber er wünscht umso mehr, dies Gericht möchte zunichte werden. Das ist die Gesinnung, aus der man gegen Gott Krieg führt, der doch ohne Gericht nicht sein kann. Da man aber doch gewahrt, dass Gottes Macht unabwendbar droht, denn man kann sie nicht beiseite schieben, noch ihr entlaufen, so gerät man vor ihr ins Zittern. Man möchte nun gewiss nicht den Anschein erwecken, als ob man Gott verachte, dessen Majestät einen doch bedrängt. Und deshalb verrichtet man äußerlich allerlei religiöses Scheinwerk, hört aber unterdessen keineswegs auf, sich mit allen Lastern zu beflecken, Schande auf Schande zu wälzen, bis man das heilige Gesetz des Herrn in jeder Beziehung verletzt und seine Gerechtigkeit gänzlich aufgelöst hat. Jedenfalls bietet jene vorgetäuschte Gottesfurcht keinerlei Hemmnis dagegen, dass man sich in seinen Sünden so richtig wohlfühlt, sich in ihnen gefällt und lieber der Zügellosigkeit des eigenen Fleisches hingibt, als der Zucht des Heiligen Geistes zu gehorchen. Aber dies ist ja alles ein leerer und verlogener Schein der Religion, kaum gar des Namens Schein würdig. Und so kann man gerade hier wiederum leicht wahrnehmen, wie sehr sich die Frömmigkeit, die allein im Herzen der Gläubigen wohnt, aus der erst die wahre Religion geboren wird, von diesem wirren Wissen um Gott unterscheidet. Und doch wollen solche Heuchler auf Schleichwegen erreichen, dass sie Gott, vor dem sie doch auf der Flucht sind, nahe scheinen. Ihr ganzes Leben lang sollten sie ihm ohne Unterlass gehorsam sein. Aber stattdessen trotzen sie ihm unerschrocken fast in all ihrem Tun und versuchen ihn nur durch ein paar Opfer zu versöhnen. In Heiligkeit des Lebens und Reinheit des Herzens sollten sie ihm dienen, aber stattdessen erdichten sie sich läppisches Possenzeug und nichtige Dienste, mit denen sie sein Wohlgefallen erwerben möchten. Ja, sie versenken sich umso kecker in ihrem Schlamm, weil sie wähnen, mit lächerlichen Bußübungen mit Gott ins Reine zu kommen. Endlich, all ihr Vertrauen sollten sie auf ihn richten, und stattdessen setzen sie ihn beiseite und gründen ihr Vertrauen auf sich selbst oder die Kreaturen. Zum Schluss verwickeln sie sich dermaßen in allerlei Irrtum, dass ihre finsterne Bosheit jene Funken auslöscht und gar erstickt, die zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes aufleuchteten. Und trotzdem lebt jener Keim, der auf keine Weise gänzlich auszurotten ist, jene Ahnung, es sei irgendein göttliches Wesen. Aber dieser Keim ist selbst so verderbt, dass er nur die schlechtesten Früchte erzeugt. So erweist sich nur desto klarer die Richtigkeit meiner Behauptung, es sei von Natur dem Menschenherzen ein Empfinden von Gott eingemeißelt. Er zwingt doch die Notwendigkeit auch von den Gottlosen deren Anerkennung. Im ungestörten Glück spotten sie Gottes, sind Kläffer und Schwätzer, um seine Macht zu verkleinern. Aber wenn die Verzweiflung sie quält, dann drängt sie sie, Gott zu suchen und gibt ihnen Stoßgebete ein, woraus dann deutlich wird, dass sie gar nicht gänzlich ohne Kunde von Gott sind, dass sie aber in Bosheit unterdrückt haben, was längst in ihnen hätte emporkommen sollen.